Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei PSC, der Podcast. Ich bin Mario Schmidt, euer Host, und freue mich besonders auf das heutige Gespräch mit Rainer Petek. Ich grüße dich, lieber Rainer.
Lieber Mario, grüß dich, hallo.
Lass mich dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Los geht's. Heute geht's um Extrem- und Grenzerfahrungen in den Führungsetagen. Und da ist Rainer Petek genau der Richtige. Er ist Autor, Speaker und eben ein Extrembergsteiger. Bereits als 19-Jähriger durchstieg er die Nordwand der Grand Jurassis, eine der schwierigsten Wände der Alpen. Als studierender Organisationsentwickler weiß er, am Berg und im Unternehmen geht es vor allem um höchste Verlässlichkeit und den Mut, aufkommende Chancen besonnen zu nutzen. Also Besonnenheit ist ein ganz großes Thema bei dir. Rainer, passt das so bei der Vorstellung oder willst du noch was hinzufügen?
Das passt wunderbar. Das sind so im Grunde meine zwei Beine, auf denen ich stehe. Das eine ist diese Erfahrung in den senkrechten Felswänden, seit 45 Jahren Kletterer, mit 19 Jahren die Grand Jurassic Nordwand bereits durchklettert, später Profi-Bergführer geworden für senkrechte und überhängende Felswände und danach eben über ein Masterstudium der systemischen Organisationsentwicklung in die Beratung, in die Begleitung von Veränderungsprozessen. Das ist das, was mich, glaube ich, am kürzesten und treffendsten beschreibt, ja.
Wann war der Moment, dass sich es gepackt hat? Also Steilwände, das ist ja auch nicht so eine alltägliche Sache, die man so irgendwo begegnet. Was war der entscheidende Moment, dass du gesagt hast, das ist genau meine Passion?
Also das kann ich mich ganz genau erinnern. Ich war damals wirklich so 13, 14 Jahre alt auf einer Bergtour mit den Eltern. Also nichts Schwieriges, aber halt gewandert in den heimatlichen Karawanken. Und auf einmal habe ich da das erste Mal Fels in die Hand bekommen. Und das war insofern auch unvergesslich für mich, weil ich vorher nämlich oder zu der Zeit einfach ein sehr passionierter Handballer war, auch ein sehr talentierter. Aber mich hat tatsächlich in dem Moment, wie ich Fels in der Hand hatte, hat mich das Leder nicht mehr interessiert. Ich habe genau gewusst, das ist es. Ich war zwar aufgrund meiner relativ großen Körpergröße nicht unbedingt der ideale Körpertyp für den Kletterer, aber ich habe gewusst, ich möchte einfach der beste Kletterer werden, der ich werden kann, und ich habe seitdem sozusagen dann dem Fels nachgespürt und versucht, aus mir den besten Kletterer zu machen, der eben möglich war für mich.
Also Haptik spielt eine große Rolle. Du sagst zum einen Leder, zum anderen den Fels spüren, aber trotzdem bei dem einen mit beiden auf dem Boden. Okay, beim Handball muss man noch mal abheben, vielleicht mal dem Torwart entgegenspringen. Das ist ja da bei dem Felsen etwas anderes. Also trotzdem schon eine ganz andere, auch eine andere Perspektive, ein neuer Perspektivwechsel, ein neuer Ausblick ins Machen.
Nein, ist ja tatsächlich so, dass man beim Einstieg in eine Wand tatsächlich mehr oder weniger aus der horizontalen in die Vertikale wechselt. Das ist eine völlig andere Welt, ja. Und plötzlich quasi hast du Abgrund unter dir, Luft unter den Sohlen und nach oben die verkürzte Perspektive, wo du halt ein paar Meter weit siehst, da waren meistens nicht sehr weit die senkrechte Wand hoch. Das ist einfach eine andere Welt in dem Moment, und da gelten auch ganz andere Gesetzmäßigkeiten.
Als Extremsportler bist du ja schon oft an deine Grenzen gestoßen. Was war denn deine größte Herausforderung in einer Extremsituation?
Das ist ganz schwierig zu beantworten, lieber Mario. Das eine gibt so ganz herausfordernde Klettereien, die ich gemeistert habe. Da könnte ich aus dem alpinen Bereich dir die Grand Jurassic Nordwand nennen, als Kletterer, als Profi-Bergführer wahrscheinlich die Don Quixote an der Marmolata, diese 800 Meter hohe Route mit einem Kunden, wo du wirklich einen ganzen Tag lang dran bist, nicht nur mit dem Klettern, sondern auch mit der Verantwortung, mit der Routenfindung, mit all dem, was dazugehört. Beim Sportklettern waren es Routen im 9. Schwierigkeitsgrad, und dann sind mir auch vor meiner Bergführerzeit ist mir auch einmal ein Unfall passiert, und mich da sozusagen wieder rauszubringen, selber aus der Situation, in die ich völlig selbstverschuldet reingekommen bin, war auch eine Riesenherausforderung. Im Grunde ist das ganze Paket, diese Jahrzehnte Jahrzehnte Ampere keine Herausforderung. Und wenn ich heute gefragt werde, was ist denn eigentlich der Berg, auf dem dann am meisten stolz bist, was ist der höchste Berg oder so, dann sage ich immer, eigentlich zurückblickend muss ich sagen, dass ich vor allem diese 12 Jahre, die ich als Profi-Bergführer auf über 1000 Routen Menschen in die Berge rauf und wieder sicher runtergebracht habe, dass mir das ohne einen Unfall gelungen ist, darauf bin ich eigentlich am meisten stolz.
Gab es auch mal so eine Situation, die zu schwierig für dich war und du hast diese Herausforderung abgelehnt? Du hast gesagt, nein, also hier geht's nicht weiter?
Also ich habe diese Entscheidung zum Rückzug öfter getroffen und sehr bewusst getroffen. Und das gehört eigentlich zum Bergsteigen dazu, ein Gefühl dafür zu entwickeln, bis wohin kann man zu weit gehen und wann ist aber auch diese Grenze erreicht, wo man sagt Stopp oder wo man sagt, ah, da beginnt jetzt eine Grauzone, die habe ich nicht mehr ganz im Griff, da quasi relativ klare Kriterien für einen Stopp, für einen Rückzug, was auch immer zu haben, ist mit, glaube ich, ein Geheimnis, als Bergsteiger und Kletterer alt zu werden.
Naja, aber so ein Thema Angst, das spielt bestimmt dann hin und wieder auch mal eine Rolle. Aber war das auch mal eine Entscheidung, aus der Emotion Angst heraus zu sagen, das machen wir ja nicht? Oder sagst du, Angst spielt bei mir gar keine Rolle?
Also das ist ebenfalls so eine Sache, die sich im Laufe der Zeit ein Stück verändert. Zu Beginn, wenn du das Klettern lernst, das ernste Bergsteigen lernst und Angst da ist, die dich manchmal nicht losgehen lässt, dann ist das ganz normal, dass du sagst, mache ich nicht. Ja, sagst nein, da bin ich nicht dabei. Das ist wie gesagt eigentlich der Weg, um als Bergsteiger und Kletterer alt zu werden. Und insofern ist es auch wesentlich, die Angst als einen ganz wichtigen Freund und Partner schätzen zu lernen und akzeptieren zu lernen. Das, wovor du dich hüten solltest, und das machst du, wenn du dich da Schritt für Schritt rantastest, ohnehin, ist in Panik zu verfallen. Panik ist ein ganz schlechter Ratgeber. Aber die Angst, die dich wachsam werden lässt, die dir sozusagen Grenzen aufzeigt, die dir aufzeigt, hoppla, vielleicht solltest da und dort noch was hinschauen, das ist eigentlich ganz eine produktive Begleitmusik zum Bergsteigen. Und es wird eigentlich dann gefährlich, wenn du überhaupt keine Angst mehr hast, ja. Also in den Situationen, wo du dich, ist wie wenn du auf die Bühne gehst, du kennst das selbst, lieber Mario. Aber wenn da ein gewisses Prickeln da ist, dann weißt du bist in Kontakt mit der Realität. Und das heißt eigentlich, dieses Gefühl von Unsicherheit, ich bin in Kontakt mit dem, was abläuft mit der Realität, die ist nicht hundertprozentig sicher, wir müssen aufpassen, wir müssen wachsam sein. Dann ist das eigentlich gut. Schlimm ist es, wenn du panisch bist, wenn du auf der Bühne kein Wort mehr rausbringst oder wenn du am Berg die sogenannte Nähmaschine bekommst, wenn der Fuß auf einmal so zittert, dass du nicht mehr auf deinen Tritten ruhig und sicher stehen kannst.
Ja, und auch mit einer gewissen Gelassenheit sollte man rangehen. Aber was sagst du zum Thema Adrenalin? Den hast du doch bestimmt auch, diesen Kick, bevor du jetzt Gipfel erklimmst.
Das war schon so in der Zeit als junger Bergsteiger vor allem wichtig, diese Erfahrung zu machen, sich selber wachsen zu spüren, während du mit anderen gemeinsam Herausforderungen meisterst und vielleicht Herausforderungen meisterst, die du in der Schwierigkeit zuvor noch nie gemeistert hast. Da ist das Thema sich selber wachsen spüren in Begleitung mit dem Adrenalinausstoß sicher etwas, was dich ja motiviert, vielleicht antreibt oder besonders reizt und herausfordert. Heute muss ich sagen, bin jetzt vor kurzem 61 Jahre alt geworden. Gehe ich in die Berge eher, um den Kopf frei zu bekommen, um runterzukommen, um mich zu erden, mich ein Stück zu entspannen. Das ist so eigentlich ganz eine andere Funktion, die Berge mittlerweile für mich haben.
Rainer, wir wollen heute zusammen den Bogen spannen von extremen Grenzerfahrungen über das neue Paradigma der KI-Führung bis hin zu ganz konkreten Lösungsansätzen für den Managementalltag. Also jede Menge wichtige Impulse für Leader. Aber ich denke auch, da kann sich jeder mal so ein Stück weit was rausnehmen. Was sind denn deine Top 5 dabei? Worauf können sich jetzt in unserem Podcast die Hörerinnen und Hörer freuen?
Naja, also ich glaube, was so eine Sache auf jeden Fall ist das Thema, und da sind vielleicht schon gleich schon 2 oder 3 Sachen dabei, das ist so dieser neue Umgang mit dem Thema KI, auf dem ich mich so sehr, sehr stark in der letzten Zeit auch fokussiert habe, und zwar weniger aus der Technologie-Richtung kommend oder aus der Dual-Welt kommend und von den Algorithmen kommend, sondern vielmehr von der Führungsherausforderung, von der Frage, was macht das mit uns Menschen? Wie schaut eigentlich das Zusammenspiel oder zwischen der KI und Unternehmern oder der KI und Führungspersönlichkeiten aus? Was ist sozusagen eigentlich die Herausforderung in der Ära autonomer KI-Agenten für die Führung und was wird denn auf der anderen Seite immer der Human Premium bleiben? Also das, was den Menschen unersetzlich macht, zumindest auf absehbare Zeit. Wer weiß, wo sich die Sachen noch hinentwickeln, aber das, was man jetzt so einmal absehen kann.
Menschliche Intelligenz schlägt künstliche Intelligenz oder ist das ein bisschen zu hoch gegriffen?
Also ich glaube, das ist irgendwie ist mir fremd, das so zu betrachten, ja, weil es gibt wahrscheinlich Themen, da wirst du nie mehr rankommen an die KI, was jetzt schon möglich ist als Mensch. Und auf der anderen Seite sehe ich aktuell halt Dinge, die uns die KI niemals abnehmen kann im tatsächlichen Leben. Und mir geht's da um das perfekte Zusammenspiel. Und ich habe da auch für ein Buch, das übrigens jetzt Ende Februar erscheinen wird, Ende Februar 2026, ein Buch von 12 internationalen Keynote-Speakern, Leadership and AI ist der Fokus, Connect, Succeed, Lead, einen Buchbeitrag verfasst, wo ich dieses Konzept von mir das erste Mal beschrieben habe, The Human Machine Rope Team, also die Mensch-Maschine-Seilschaft. KI nicht als ein Werkzeug oder ein Tool zu begreifen, auch nicht irgendwie als ein System, das irgendwo Automatisierungen ausführt und nichts mit uns zu tun hat, sondern eher als einen Partner im Zusammenspiel, der unterschiedliche, ja, nennen wir es Aggregatzustände, einnehmen kann, der manchmal wie ein Betriebssystem uns unterstützen kann, manchmal als dritte Gehirnhälfte, manchmal als unermüdlicher Sparringspartner und da dieses Zusammenspiel extra beleuchtet. Und das ist eine hochspannende Sache, glaube ich, die gerade momentan abgeht.
Bist du der Meinung, um das Thema nochmal ganz kurz aufzugreifen, dass man KI blind vertrauen sollte oder gehst du auch dem nach, dass du sagst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?
Blindes Vertrauen ist am Berg schlecht und ich glaube, ist aktuell auch in Bezug auf die Technologie sicher schlecht. Und irgendwann sind ja fast alle technischen Geräte so weit optimiert, dass man ein gewisses Systemvertrauen haben kann. Also wenn ich ins Flugzeug einsteige mittlerweile, dann sage ich nicht, naja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ich check da irgendwie die Triebwerke oder sonst was. Da verlasse ich mich sozusagen, dass das System funktioniert. Aber ich glaube, in dem Entwicklungsstadium, wie wir momentan unterwegs sind bei der KI, sind wir da nach wie vor als Human in the Loop gefordert, unser kritisches Denken ja nie abzugeben. Ja, und ich vermute auch, dass das auf absehbare Zeit so bleiben wird.
Rainer, du hast bereits mit 19 Jahren die legendäre Nordwand, von der wir schon gesprochen haben, durchstiegen, eine der schwierigsten Nordwände der Alpen. Einen deiner prägendsten Momente hattest du an der gelben Kante in den Dolomiten, 250 Meter über dem Abgrund. Die Kraft reichte noch für wenige Minuten und es gab keinen Weg zurück. Puh, eine krasse Situation schon mal. Heute berätst du ja Top-Manager weltweit. Warum hängen so viele Führungsteams heute mental genau in so einer überhängenden Wand?
Ja, gehen wir zurück zu diesen Bergerfahrungen vielleicht nochmal ganz kurz, damit man besser versteht, was da dahinter steckt. Also Grand Jurassic Nordwand mit 1984 war das und 1983 war so mein erster Einstieg eigentlich als Kletterer in den Extrembereich und ich habe mir da mit meinem damaligen Lieblingskletterpartner Thomas eine Route ausgesucht in den Dolomiten, in den 16er Dolomiten, die gelbe Kante. Das ist 350 Meter senkrecht bis überhängend in die Kante rauf, auf die kleine Zinne. Und die war in der damaligen Extremkletterbibel, dem extremen Fels von Walter Bause, war das sozusagen eine Route. Und wenn du da eine Route aus diesem Buch gegangen bist, dann hast du dich tatsächlich in diesen erlesenen Kreis der Extremkletterer zählen dürfen zu der Zeit. Und das war natürlich unser großes Ziel. Das war so eine moderate Extremroute, wenn man das so ausdrücken darf. Und wir sind da raufgeklettert bis in 250 Meter Kante. Kantenhöhe. Und da oben geht in 250 Meter Kantenhöhe dann tatsächlich so ein ausgesetzter Quergang raus, wo du rauskletterst zwar an ganz guten Griffen, aber du hast nur so vielleicht ein paar Zentimeter große Tritte und unter den Sohlen der Kletterschuhe 250 Meter Abgrund, der zieht so richtig runter. Und wenn du da nicht erfahren bist, dann kommt natürlich der Adrenalinausstoß, du wirst nervös. Und ich habe in der Nervosität genau da oben an diesem Quergang einen schweren Fehler gemacht. Bin nach links rüber, zu weit von der Route abgekommen, noch nervöser geworden, habe einen irreversiblen Kletterzug gemacht, also etwas, was ich nicht mehr zurückklettern konnte, habe mich darüber geschwungen und habe gemerkt, jetzt gibt's nur noch eins, jetzt ein Stück nach oben. Dann bin ich auf einem schmalen Band zu stehen gekommen, über mir ein Überhang, wo es nicht weiter ging, und unter mir 250 Meter Luft, 10 Meter über dem letzten Haken. Und ich habe gemerkt, hoppla, in der Stellung, da halt habe ich maximal für 3 Minuten Kraft. Ja, da komme ich, dann falle ich da runter. Ja, was mache ich jetzt? Und ich habe so begonnen, nach unten zu schauen und mir auszumalen, was da passieren wird, wenn ich da runterfalle jetzt. 20 Meter Flug durch die Luft, Pendelsturz, schlage ich an, schlage ich nicht an. Das waren so diese Gedanken, die ich mir gemacht habe dabei und habe mir eben Horrorszenarien ausgemalt, bis was ganz was Spannendes passiert ist. Auf einmal habe ich mich da beim Beobachten beobachtet. Mir ist aufgefallen, ich schaue die ganze Zeit nur in den Abgrund. Ja, das hat mir so einen inneren Stromstoß gegeben. Aber deswegen bin ich doch nicht da. Warum bin ich da? Und wo will ich hin? Ich bin da, weil ich Extremkletterer werden wollte und ich wollte eigentlich rauf. Und da habe ich gemerkt, ich merke aus meiner zitternden Haltung, klebend am Fels gar nicht, wie es weitergeht. Und ich habe da etwas Kontraintuitives gemacht. Ich habe mich rausgelehnt, ausgeatmet und rausgelehnt und habe da plötzlich drüber gesehen über den Überhang und habe gemerkt, da oben sind Griffe. Wenn ich da hinkomme, dann könnte ich wieder über einen Riss zurück auf die Originalroute kommen. Und wie mir dann klar geworden ist da oben in der Situation, eigentlich ist es völlig egal. Ich kann hier jetzt warten, solange bis mir die Kraft ausgeht, dann falle ich runter. Oder ich kann es probieren, dann schaffe ich es vielleicht. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich auch runterfall. Es kommt eigentlich aufs Gleiche raus im schlimmsten Falle. Und da ist mir klar geworden, eigentlich das Risiko der Nichtänderung ist eigentlich größer wie das Risiko der Änderung. Weil das Risiko der Änderung hat ja noch die Chance, dass ich da raufkomme. Und ich habe mich da dann sozusagen wieder zur Wand gezogen, habe mir die Sachen angesagt, die ich gemacht habe, rechte Hand höher, linke Hand höher, alles hat funktioniert, bin raufgeklettert und habe die Route abgeschlossen bin zurückgekommen auf die richtige Route und alles ist gut gegangen. Ich habe damals nicht gewusst, was Fundamentales gelernt fürs Klettern, aber nicht gewusst, dass das genau die Fähigkeit sein würde, die wir heute so dringend brauchen. Nämlich permanent als Führungspersönlichkeit oder auch als Unternehmer, als Selbstständiger in einem Echtzeitabgleich zu sein. In einem Echtzeitabgleich zu sein zwischen der aktuellen Situation, der Lagebeurteilung, die korrekt und zutreffend sein muss, und der Zukunft, wo ich hin will. Ja, das miteinander in Bezug zu setzen und gleichzeitig aber auch das Zurücklehnen und die Aktion in Echtzeit hinzubekommen. Ja, also diese Reflexion, Aktion miteinander in Einklang zu bringen und Zukunft und Gegenwart und das Ganze mehr oder weniger in Echtzeit. Und das ist genau mehr oder weniger das Navigationssystem, das Führungskräfte, egal welcher Ebene, heute brauchen, um in der Geschwindigkeit des Wandels die Dinge richtig zu beurteilen und erfolgreich zu sein und gleichzeitig das Maximale erreichen zu können, was überhaupt drin ist.
Du hast ja schon gesagt, das eine oder andere habe ich ja schon. Also die Möglichkeit, ich verliere meine Kraft, fall runter, ich schaff's nicht, Absturz, ist ja fast wie im Verkauf, dass man sagt, ein Nein habe ich schon, ich kann ja bloß ein Ja bekommen. Das heißt, eine Ablehnung habe ich ja schon, weil ich nicht nachgefragt habe. So ähnlich fühlt sich das gerade so an, zu sagen, probier das doch mal aus, das andere hast du doch schon sowieso schon. Also das heißt, es gibt doch nur noch entweder den Ausweg oder genau, eben den Absturz.
Also du hast das Beispiel mit dem Verkauf reingebracht. Es gibt viele andere Sachen. Also mir ist halt momentan das Thema KI liegt mir gerade so am Herzen, weil ich den Eindruck habe, da sind viele zu zögerlich und zu ängstlich, was dieses Anwenden der neuen Technologie bedeutet, das Auseinandersetzen, sich mehr oder weniger absichtlich in ein Terrain zu begeben, wo ich naturgemäß vorübergehend inkompetent bin. Ja, nur dann sozusagen, wenn ich diese vorübergehende Inkompetenz in Kauf nehme, werde ich mir dieses neue Gelände erschließen können, und zwar ganz egal wo. Ja, und ich glaube sozusagen, hier sich nicht drauf einzulassen, ist sicher schlechter, als was draus zu machen und proaktiv mit der Sache umzugehen.
Du sprichst ja auch von organisierten Atemlosigkeit. Heißt das übersetzt, dass es Stillstand im Unternehmen heißt jetzt mal, stopp, wir halten die Luft an und schauen mal, wie es weitergeht?
Die organisierte Atemlosigkeit, das ist eher sowas wie der rasende Stillstand, um da einen Buchtitel von Paul Virilio zu nehmen. Und der aus meiner Sicht, und ich bin ja eben nicht nur als Keynote-Speaker unterwegs, sondern seit 27 Jahren als Organisationsentwickler und Begleiter von strategischen Veränderungsprozessen, vor allem mit Top-Management-Teams hier im Einsatz. Diese organisierte Atemlosigkeit, die kommt eigentlich daraus, dass der operative Druck der Gegenwart und die Aktion dominieren, aber nicht das Zurücklehnen und der Blick, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja? Also daraus entsteht eigentlich diese operative Getriebenheit, die vielfach dazu führt, dass wir Dinge nicht mehr richtig beurteilen, weder was die Muster, die Signale der Zukunft, die heute schon da sind in der Gegenwart, betrifft, noch das, was wir tatsächlich erreichen können. Ja, und viele Menschen denken bei der Zukunft immer an eine Fortschreibung der Entwicklung der letzten Jahre, ja, und beziehen weniger diese exponentiellen Möglichkeiten, die uns diese neue Technologie gibt, mit ein. Und da ist es sozusagen so, dass vielfach einem selbst die Möglichkeiten, die jetzt schon da sind, gar nicht bewusst sind. Und wenn ich nicht weiß, was wir heute für Möglichkeiten haben, dann muss ja jedes Ziel, das ich mir setze, notgedrungen zu niedrig sein. Ja? Und darum geht es mir, das eben durch Reflexion, durch Zurücklehnen, durch intelligentes Verlangsamen auch zu erkennen.
Thema Geduld wahrscheinlich auch. Also Geduld mal ein bisschen so annehmen, zu sagen, hey, das wird sich schon entwickeln. Aber ist KI dann in dem Fall, wenn ich so verstehe, auch so ein Treiber, so ein Antreiber, so ein Einpeitscher, und dem man sagen könnte, hey, entspann dich mal, KI, ich bestimme hier.
Genau, das ist, glaube ich, diese Sache, die wir im Kopf haben müssen, dass wir uns nicht durch das Werkzeug treiben zu lassen, nicht sozusagen durch das, was da also fraglos als Abfall, als Slop produziert wird, irgendwie den Tag zumüllen zu lassen, sondern zwischendurch eben sehr, sehr souverän dieses Zurücklehnen einzunehmen, die Lagebeurteilung und sich zu fragen, was wollen wir denn strategisch wirklich erreichen und was ist das sozusagen, was uns tatsächlich hilft. Das ist da die Kunst in dieser Getriebenheit. Und da wird die Herausforderung noch viel größer, genau diese reflexive Komponente einzubauen, dem Wirkung zu verleihen. Das sehe ich schon als eine Riesenherausforderung.
Rainer, viele Unternehmen versuchen extreme Marktveränderungen. Du nennst sie die drei Us, also Unsicherheit, Ungewissheit, Unerwartetes, mit noch detaillierten 3-Jahresplänen zu kämpfen. In deinem Nordwand-Prinzip sagst du, das ist der sichere Absturz, also wie so eine Vorhersage. Warum ist in der heutigen Zeit Stillstand der freie Fall?
Da gehe ich auch wieder zurück, noch einmal 20 Jahre. Da habe ich nämlich die erste Ausgabe, das Nordwand-Prinzip, wie sie das ungewisse Managen auf den Markt gebracht. Das war damals noch vor der Finanzkrise, und ich habe damals schon aus der Beobachtung, die ich gemacht habe in vielen Beratungsprojekten, das Gefühl gehabt, dieses alte Paradigma, zuerst denken, dann handeln. Also ich sage jetzt ja nicht, dass Denken schlecht ist, ja, aber quasi zuerst denken wir, und wenn wir das Denken abgeschlossen haben, dann machen wir den Plan und dann setzen wir den um. Das war damals schon nicht mehr zeitgemäß und angepasst. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass damals schon ungefähr zur selben Zeit dann Agilität als Handlungsprinzip aufgekommen ist. Da haben noch viele so 2006 dieses Denken ein bisschen belächelt, obwohl das Denken so etwas war, was sich am Berg unter wechselnden Bedingungen, unter Ungewissheit damals schon sehr bewährt hat. Ja, du musst einfach in Kontakt mit der Realität sein, das Denken immer wieder einfließen lassen, anpassen dein Vorhaben an die Realität. Ja, und damals haben noch viele gelächelt. Und dann mit der Finanzkrise ist es auf einmal klar geworden, hoppla, so wie wir gedacht haben mit dem Planen und dem dann Umsetzen, läuft es doch nicht so. Und das Ganze hat sich eigentlich über die Zeit, über die Jahrzehnte bis hin zur Pandemie dann gesteigert. Und wir können einfach sagen, wir sind heute in einem Zeitalter der Ungewissheit, des Unerwarteten, der Unsicherheit, egal ob du das VUCA oder BANI oder wie auch immer nennst. Die Verhältnisse tragen nicht so, dass wir im Grunde diese lang durchgetakteten Pläne haben können. Wir können schon langfristige Ziele setzen. Da habe ich also nichts dagegen. Wenn sie uns Richtung geben, ja, und wenn wir daran festhalten und unser Vorgehen den Verhältnissen entsprechend anpassen. Aber die Vorstellung, dass wir unter Bedingungen von Ungewissheit einen detaillierten Plan machen können, den wir auch genauso umsetzen, das ist fast ein bisschen naiv, möchte ich sagen, denn unter Bedingungen von Ungewissheit hast du immer erst am Ende eines Projekts, am Ende eines Vorhabens, all die Informationen, die du zu Beginn für einen perfekten Plan gebraucht hättest. Ja, und trotzdem hält sich sozusagen dieses Muster, wir setzen uns ein Ziel, machen einen Plan, dann schauen wir, welche Ressourcen haben wir schon zur Verfügung, und dann merken wir, ja, ganze Reihe haben wir schon, aber ganze Reihe von Ressourcen, die wir zur Zielerreichung brauchen, die fehlt uns auch, die müssen wir jetzt langsam aufbauen, akquirieren oder entwickeln, und das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Bis dahin kann das Ziel schon längst obsolet sein und ganz andere Dinge sind möglich. Und deswegen glaube ich, dass dieses langsame Vorgehen, das ja fast so ein Stillstand ist, mehr oder weniger schon der freie Fall ist. Ja, und da braucht es dynamischere Vorgehensweisen.
Also Richtung ist wichtiger als Präzision.
Auf jeden Fall. Also ich arbeite in meinen Beratungsprojekten gerne mit einem Richtungskorridor möglicher Ziele. Das ist einfach die Vorstellung, was sind eigentlich die Minimalziele, die wir erreichen müssen, um überhaupt im Spiel zu bleiben? Und was sind vielleicht darüber hinaus mit einem Chancenfokus noch zusätzliche Möglichkeiten, die wir realisieren können? Und ich merke, dass in dem Moment, wo Menschen sich nicht nur ein Ziel setzen, sondern zwei oder vielleicht sogar drei, so Richtungskorridor möglicher Ziele, automatisch die Gefahr von Scheuklappen, die den Blick einengern und die dich blind machen, sowohl gegenüber Risiken, die auftreten, aber auch über neu entstehende Chancen, die auftreten, weg sind. Der Blick ist plötzlich offen und wir sind weiter. Und wenn dann auch keines dieser drei Ziele im Richtungskorridor möglich sein sollte, also beobachte ich doch bei den Management-Teams, die ich begleite, dass dieser Richtungskorridor und diese Alternativen dazu führen, dass sie viel wacher sind und in einer schnell verändernden Situation einfach um die entscheidenden Momente schneller reagieren als ihre Mitbewerber. Weil ich eben wach bin im Kopf, weil ich schneller eine Chance ergreifen kann. Und darum geht es ja im Wettbewerb immer wieder, dass wir eben schneller sind wie die anderen und mehr draus machen als die anderen. Und deswegen hilft da dieses Prinzip Richtung viel, viel stärker. Ich spreche da auch im langfristigen Kontext gerne von einer Good Enough Vision, ja? Also gut genug Vision, um uns Richtung zu geben. Und während wir dieser Vision zustreben, werden sich noch so viele Sachen ergeben. Also in einer Zeit, wo sich mehr oder weniger KI-Modelle mehr oder weniger im Wochentakt überholen und andere Dinge obsolet werden, ist, glaube ich, richtiger, die Richtung wichtiger als das exakt beschriebene, kristallklar gezeichnete Bild vom Ziel.
Ja, und das Ganze mit einer mentalen und mit einer körperlichen Fitness. Du sag mal, der aktuell größte digitale Überhang, vor dem wir ja stehen, ist künstliche Intelligenz, hast du ja schon vielfach erwähnt. Die meisten Mitglieder hier auch im Premium Leaders Club nutzen KI als reines Effizienztool. Du hast dazu ein neues Buchkapitel veröffentlicht und warnst, KI ist kein Werkzeug, haben wir auch schon erwähnt, aber trotzdem, sie muss unser Seilpartner sein. Das finde ich richtig gut. Seilpartner, also ich führe dich am Seil. Es ist dein Schutzmechanismus. Wo liegt da der fundamentale Unterschied für Unternehmer?
Ja, wenn wir jetzt einfach nochmal zurückgehen. Wir waren ja bei dem Thema schon mal ganz kurz und ich habe gesagt, wir brauchen einerseits diese Gegenwart, die Zukunft. Wir brauchen die Aktion, aber wir brauchen auch die Reflexion. Jetzt kann ich das natürlich sozusagen alleine angehen. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ich mache mir eine Vision, ich mache in der Gegenwart eine Stärken-Schwächen-Beurteilung und dann denkt man noch einmal kurz drüber nach, Reflexion, und dann setzen wir um. Das ist so dieses typische sequenzielle Modell. Ja, und wenn ich sage, früher habe ich ja gesagt, wir müssen das Ganze in Echtzeit hinbekommen. Um in Echtzeit das wirklich adäquat hinzubekommen, sollte man eigentlich diese technologischen Möglichkeiten nutzen. Und einfach, wenn wir jetzt an die Zukunft denken und sagen, wir haben natürlich eine Vorstellung, wo es hingehen kann. Wir haben eine Idee, was wir als Vision erreichen wollen. Wenn wir aber dann hergehen und sagen, wir nutzen die KI in Bezug auf die Zukunft, um uns bei der Erstellung von Szenarien zu helfen, dann haben wir automatisch ganz andere Betrachtungsweise und Perspektive und viel bessere Substanz, um diesen Richtungskorridor möglicher Ziele überhaupt aufspannen zu können. Ja, ich habe da Kunden, die sagen, die sind da genau schon in dieser Richtung unterwegs und die scannen wirklich also technologische Veränderungen, die scannen im Grunde Markttrends, Kundenkonversationen der letzten Wochen und sagen, welche Signale haben wir denn da schon sozusagen, sind denn da erkennbar und generieren daraus Szenarien, auf die einer alleine oder ein Team alleine durch analoges Nachdenken nie gekommen wäre. Ja? Und so haben wir jetzt nur einmal dieses Thema Zukunft angereichert. Für die Gegenwart ist das Mustererkennung. Ja? Was zeigt sich momentan in den Berichten aus den Vertriebsmannschaften vom Markt, was haben wir im Servicebereich, was haben wir da für Rückmeldungen, welche Signale, welche Muster erkennen wir da? Und ich bin natürlich dann als Führungspersönlichkeit aber gefordert, mit meiner menschlichen Intuition oder mit meiner menschlichen Kompetenz Signal vom Rauschen zu trennen. Ja. Und dasselbe ist sozusagen nicht nur auf dieser vertikalen Ebene möglich, sondern eben auch zwischen Aktion und Reflexion. In der Aktion kann ich bestimmte Dinge simulieren, bevor ich Geld dafür ausgebe, was wir testen, welchen Prototypen wird viel, viel günstiger, also speziell in den Bereichen, wo Digitalisierung, Software involviert ist. Und im Bereich der Reflexion ist einfach ein Sparringspartner, der nicht müde wird, ja, der mir immer zur Verfügung steht und der mir helfen kann, in meiner eigenen Reflexion immer wieder die blinden Flecken aufzudecken. Und wenn ich lerne, das sozusagen zu integrieren und mit der KI als einen echten Seilpartner zu agieren, dann bin ich natürlich jetzt einmal nur mal von der persönlichen Produktivität angefangen, auf einem ganz anderen Level unterwegs als vorher. Ja?
Jetzt machen wir mal einen kurzen Break mit einer unserer neuen Rubriken, die da heißt, fall mir ins Wort, 5 Sätze kurz und spontan vollendet. Also ja. Ich starte mit einem Teilsatz und die bitte vollenden. Also Satz zum kurz und spontan. Mein Ritual vor dem Aufstieg in die Nordwand ist?
Mein Ritual vor dem Aufstieg in die Nordwand ist im Grunde mir sehr gut zu überlegen, worauf lasse ich mich heute ein und passt das Wetter, das ich heute aus dem Fenster sehe in der Früh, noch immer zu dem, was ich gestern gedacht habe.
Zweitens, meine größte persönliche Veränderung war?
Rückblickend war meine größte persönliche Veränderung tatsächlich der Wechsel aus der Profi-Bergführer-Aktivität in die Organisationsentwicklung. Das Vereinende war immer, Menschen auf Berge zu helfen, aber trotzdem sozusagen auf einem anderen Untergrund. Das war eine echte Herausforderung vor 25 Jahren.
Die beste Methode, um sich selbst in Extremsituationen zu motivieren, ist?
Zuerst zu atmen, um tatsächlich die Potenziale dann zu spüren, die einem zur Bewältigung der Situation zur Verfügung stehen.
Wie als Extremsportler, als Bergsteiger würdest du sagen, das ist das richtige Atmen vor Extremsituationen?
Also ich würde da ganz tief durch die Nase einatmen und länger ausatmen durch den Mund. Und das 3-4 Mal machen, um mich so runterzubringen. Ja. Und dann sozusagen bist du normalerweise in einem ganz anderen entspannten Zustand. Was ich gemerkt habe, ja, was einen riesigen Unterschied macht beim Einstieg in die Wand, ist nicht sozusagen einzuatmen und mit vollem Brustkorb irgendwie den ersten Schritt zu machen, sondern den ersten Schritt zu machen, während du ausatmest. Du kommst in einen ganz anderen Flow.
Zu meinen größten Coaching-Erfolgen im Team gehört...
Sicherlich die Begleitung eines Multitechnik-Dienstleisters, der sein Ergebnis, der seinen Umsatz und Mitarbeiterzahl in den letzten 12 Jahren versechsfacht hat, aber das Ergebnis dabei 15-facht.
Wow, und letzte Frage. Wer Angst vor der nächsten Gipfelstufe hat,
sollte die Angst ernst nehmen und sich fragen, gibt sie mir einen Hinweis, den ich beachten sollte, oder fordert sie mich jetzt einfach raus, um mein Commitment zu testen und durch die Angst durchzugehen?
Ja, danke für dieses Nachhaltige ins Wort fallen. Rainer, Wissen allein reicht ja nicht. Wenn du für Keynotes auf großen Bühnen stehst oder Führungsmannschaften in intensiven Workshops begleitest, wie schaffst du es, bei 100 Mitarbeitern die Schockstarre aufzubrechen und echte Lust auf das Neue zu machen?
Ja, also meine Geschichten, die ich da bringe, meinen Keynotes vom Berg, egal ob es der Abwurf des Rucksacks ist aus der großen Zinne Nordwand, wo wir gemerkt haben, dass das Problem eigentlich nicht in der Wand lag, sondern in unserem Gebäck. Ob ich die Geschichte erzähle von Biwak vom zweiten Biwak in der Grange Rasen Nordwand, wo man runterschaut in den Abgrund und merkt, je länger du dich damit beschäftigst, desto mehr gewinnt der Macht über mich. Also das sind schon sehr bildhafte Geschichten, die ins Hängen bleiben. Die hängen bleiben, und ich mache meinen Keynotes tatsächlich sehr, sehr gerne. Auch danach direkt eine Vertiefungssession, einen Kurzworkshop, eine Sparring-Session, wo wir all diese Dinge aufarbeiten. Und da geht es mir dann darum, dass die Leute tatsächlich über die Definition von Testvorhaben, von kleinen Experimenten tatsächlich ins Handeln kommen. Und vor allem, was mir so wesentlich ist, ist dabei, den Menschen eine Logik näher zu bringen, die man als unternehmerische Logik bezeichnen kann. Unternehmerisches Denken und Handeln, das ist spannenderweise nämlich sehr, sehr gut untersucht und unterscheidet sich fundamental von diesem typischen Management-Ansatz, den ich früher beschrieben habe. Also wir setzen ein Ziel, machen einen Plan, schauen, welche Ressourcen wir haben, welche wir noch aufbauen, und da gibt's ja so völlig andere Zugänge, die sehr, sehr erfolgreich sind, wenn man sich da die Erfolge von Serieninnovatoren und Serienunternehmern anschaut. Eine spannende Professorin auch in Amerika, Sarah Sarasvati, die das untersucht und systematisiert hat. Und genau diese Gedankenmodelle reinzubringen und gleich versuchen, in die Umsetzung zu bringen, um die konkrete Erfahrung zu machen, das ist eigentlich der Weg, der in die Veränderung, in die Positive führt. Weil sozusagen viele versuchen ja, Mindsets zu verändern, aber Mindsets sind ja nichts anderes als Denkmuster, die eine gewisse Erfahrung in der Historie haben und die deswegen zu Denkmustern geworden sind, haben immer auch eine emotionale Komponente, und da braucht es einfach dieses praktische Erleben, diese praktische Erfahrung, um sich auf was Neues einzulassen.
Ja, du arbeitest ja seit über 25 Jahren mit Leadership-Teams von Konzernen wie Siemens oder Hitachi Energy bis hin zu Führungsteams von kleinen und mittleren Unternehmen. In welchen Situationen kommen denn Auftraggeber zu dir? Also mit welchen Wünschen, mit welchen Ansprüchen? Das kann ja recht unterschiedlich sein, denn so ein großer Konzern ist doch was anderes als KMU, oder?
Ja, wobei es geht eigentlich ganz egal, ob das kleinere Unternehmen sind oder auch größere Unternehmen, geht es allen immer wieder darum, den nächsthöheren Gipfel zu erreichen oder die Wand, die sich vor ihnen eben auftut. Und bei Kunden aus dem Konzernumfeld ist das entweder so, dass eine völlig neue Ergebniserwartung da ist für einen Kunden, der mit mir schon zusammenarbeitet. Oder hat jemand eine Empfehlung bekommen, genau für so eine Situation, dass da neue Ergebniserwartungen da sind, neue Wachstumserwartungen von einem neuen Eigentümer zum Beispiel. Aber was auch sehr oft passiert, und das ist dann, wenn mich sozusagen Kunden zu einem neuen Unternehmen mitnehmen, dass einfach Manager in einer Top-Management-Position, CEO oder Geschäftsführer einfach das Unternehmen wechseln, an der Spitze eines neuen Unternehmens stehen, ein Team hinter sich haben und diese Erfahrung mit mir in der Vergangenheit schon gemacht haben und sagen, ich hätte jetzt gerne einen Bergführer, den ich kenne, für diese Business-Herausforderung, und Rainer, hilf mir bitte quasi das jetzt mit diesem Team in Angriff zu nehmen. Und ich arbeite da auch ganz egal, ob das jetzt große oder kleine Unternehmen sind, rein, sage ich, kognitiv auf oder kognitiv-emotional an drei Themen. Ich nenne das die drei Cs, im Englischen Clarity, Commitment, Collaboration, also Klarheit, Commitment im Sinne von, wir verpflichten uns auf ein gemeinsames Ziel und jeder verpflichtet sich darauf, den Beitrag zum Gesamterfolg zu leisten, und wir unterstützen uns in der Führung untereinander beim Erreichen dieser Ziele, weil da eine entscheidende Sache mit reinkommt, nämlich dass Führungspersönlichkeiten, die so rangehen, das erste Mal realisieren, wenn wir von Vorbild sprechen, dann reden wir nicht nur von individuellem Vorbild und individueller Vorbildrolle, sondern wir sind als Führungsgremium auch ein kollektives Vorbild für die Zusammenarbeit im Unternehmen. Und wenn tatsächlich das Team an der Spitze des Unternehmens diese Zusammenarbeit vorlebt, hat das enorm positive Auswirkungen in den Rest des Unternehmens. Also es ist völlig egal, ob es sich dabei um einen Konzern handelt oder um ein kleines, mittleres Unternehmen.
Naja, und du kannst auf dein Konzept zurückgreifen, Unique Leadership Team Development Konzept. Das heißt, dieses hast du ja da und passt es dann immer individuell an. Stimmt's?
Es ist schon immer wieder eine individuelle Anpassung an die Situation des Unternehmens. Es ist kein Team ist gleich wie das andere. Trotzdem habe ich so drei bewährte Bausteine. Das ist zum einen diese kraftvolle Inspiration durch die Keynote, die ich dann im Laufe einer Leadership-Team-Begleitung aufteile und an passenden Punkten in Teilen reinbringe. Ich führe die Leute in den Prozess durch, glaube ich, mittlerweile sehr bewährte Art der Moderation oder im Englischen sagt man Facilitation. Also ich führe sie dadurch einen Dialogprozess, wo sie selber ihre Ziele erkennen, selber ihre Gegenwartsbewertung machen und in einen guten Reflexionsmodus kommen, um sich tatsächlich was zu trauen. Und ich kombiniere das Ganze dann gern auch mit Experiential Learning, das heißt Erfahrungslernen, wo ich in geeigneten Settings die Leute sozusagen nicht nur kognitiv im Seminarraum oder Tagungsraum arbeiten lasse, sondern rausgehe mit ihnen in die Natur und dort mit ihnen gemeinsam was bewältige.
Das heißt, du verabredest dich mit deinen Teilnehmern am Berg oder wie ist es?
Also es ist tatsächlich so, dass ein gewisser Teil meiner Kunden tatsächlich sagt, Rainer, wir wollen so quasi deinem Thema entsprechend mit dir in einem Tagungshotel in den Bergen arbeiten. Da sind manchmal dann, sage ich, sehr sanfte Themen dabei, dass man einfach in der Früh vor dem Frühstück schon raufgeht auf eine Berghütte, sich ein bisschen aktiv betätigt, gemeinsam einen kleinen Gipfel erreicht und dann im Abstieg auf einer Alm frühstückt. Kann genauso Bestandteil sein, wie auch, dass ich manchmal zwischendurch, wenn es passt, in einem dreitägigen Strategie-Workshop mit den Leuten tatsächlich für 2 Stunden am Nachmittag rausgehe und wir legen Hand an den Fels.
Warum brauchen denn Menschen diesen extrem natürliches Labor auf teilweise über 2000 Metern, um sich strategisch völlig neu auszurichten? Ist das in dem Moment auch der Perspektivwechsel, den die spüren?
Es ist, glaube ich, einerseits diese Abwechslung, die diese Naturarbeit, diese Verlangsamung, diese Erdung generell in unser Denken bringt, später im Seminarraum. Zum anderen verbindet es die Menschen aber auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Sie lernen sich eben als ganze Menschen dabei kennen und tun sich in weiterer Folge viel, viel leichter in ganz banalen Zusammenarbeitssituationen, nicht nur im späteren Workshop, sondern auch im Alltag im Unternehmen. Das ist nicht zwingend immer der Fall, dass man in den Bergen arbeiten kann. Ich versuche, wenn es passt, vom Zeitrahmen her, aber solche Sachen auch irgendwo in Deutschland im Flachen durchzuführen. Auch da kann man die Natur mit einbeziehen. Und wenn es nur für eine kurze Auflockerung ist, die Menschen auf einer anderen Ebene zusammenbringt.
Rainer, wenn uns jetzt jemand zuhört, ich meine, es werden uns viele zuhören, aber trotzdem, der jetzt denkt, Mensch, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten wollen. Was wäre denn der erste Schritt und welches Format passt für welche Situation? Hast du ein paar Beispiele parat?
Worüber sehr viele Auftraggeber einsteigen, das ist einfach mit einer Keynote, mit einem Inspirationsvortrag, und wenn das sozusagen nicht in einer großen Leadership Conference mit 500 Teilnehmern stattfindet, sondern vielleicht im Rahmen eines Management Meetings, wo das Führungsteam zusammenkommt, dann bietet sich's auch an, direkt nach diesem Vortrag in einen Kurzworkshop zu gehen, in eine interaktive Sparring Session, um ein Gefühl füreinander zu bekommen. Und das ist so eine Möglichkeit des Einstiegs. Eine zweite Möglichkeit ist auch zu sagen, wir wollen einen Auftakt-Workshop machen mit dir, Rainer. Unser Higher Summit, unser nächsthöherer Berg, den wir erklimmen wollen, sind die und die Wachstumsziele oder die und die Veränderungsziele. Und dann sind wir 2 oder 3 Tage zusammen und dann bringe ich die anderen Komponenten rein. Und sehr oft ergibt sich daraus dann Veränderungsbedarf, der weitere Teile von der Organisation inkludiert. Egal, ob es darum geht, die Strategie im Sinne des Gesamtbilds, wo wir hinwollen, im ganzen Unternehmen begreifbar machen wollen. Ich mache das mit einem mächtigen Werkzeug, das mächtigste Werkzeug, das uns überhaupt zur Verfügung steht in der Führung. Und das ist lange vor PowerPoint entwickelt worden. Das ist die Geschichte. Also eine kraftvolle Geschichte zu entwickeln für das Unternehmen, wo wir hinwollen, warum das wichtig ist, dass wir dorthin gehen, wie wir dorthin kommen wollen. Und diese Geschichte begreifbar zu machen, bringt enorme Mobilisierungsmöglichkeiten für die Energie der Organisation mit sich. Und das ist ja oft eine Arbeitsrichtung, wo es dann weitergeht. Und manchmal geht es aber auch darum, an Strukturen ranzugehen, an der Organisation was zu machen oder an den Prozessen was zu machen. Bei den großen Unternehmen meistens Endschlacken, bei den stark wachsenden kleinen Unternehmen das Mindestmaß an Struktur reinzubringen, was es braucht, um gemeinsam Wachstum zu bewältigen, ohne sich dabei jetzt seines Unternehmergeistes zu beschränken. Aber da sind es eben Strukturfragen. Und dann habe ich aber darüber hinaus auch sehr, sehr starke, kraftvolle Naturformate, mit denen ich bei Kunden zusammenarbeite. Das sind die 1:1 Clarity Climbs, wo ich tatsächlich also mit Kunden alleine 1:1 im Gebirge unterwegs bin und wo wir über 3 Tage an wesentlichen Klarheitsthemen arbeiten. Und ein spannendes Format, auf das ich echt sehr, sehr stolz bin, die Higher Summit Quest in den Dolomiten. Die Geschichte muss ich dir jetzt einfach noch erzählen. Habe ich mir irgendwann gesagt, wie würden sich das auswirken, wenn ich meine Keynote, wirklich also meine Kerngeschichten aus der Keynote nicht vor einer LED-Wall oder einer Leinwand halten würde, sondern direkt vor der Wand, wo es passiert ist. Und da habe ich jetzt sozusagen ein Format entwickelt, wo ich mit ganz starken Impulsen aus der gelben Kante und aus der großen Zinne Nordwand, ist ja beides dieselbe Bergecke sozusagen, wo ich damit starte und dann Führungspersönlichkeiten, es können Unternehmer sein oder Management-Teilnehmer sein, die dann durch einen Prozess führe, wo es darum geht, sich selber auf die nächste Stufe der Klarheit zu bringen und Weichenstellungen vorzunehmen, die richtungsweisend für die nächste Zeit sind. Also Higher Summit Quest, geniales Format. Ich habe noch nie so kraftvolle und tolle Feedbacks bekommen nach einer Veranstaltung und ich habe davor schon immer sehr gute Feedbacks bekommen.
Und am besten das Ganze erleben mit einem Buch von dir unter dem Arm. Welches Buch von dir sollte man unbedingt gelesen haben und schon mal kleine Vorschau auf das Neue, was kommen wird?
Zum einen das Nordwand-Prinzip, das ich vor 20 Jahren jetzt auf den Markt gebracht habe, wie sie das Ungewisse managen, ist ein Longseller, 3. Auflage und nach wie vor, glaube ich, in den Kernelementen des Prinzips höchst aktuell. Dann hat es in der Zwischenzeit gegeben ein Inspirationsbuch, Masters of Uncertainty, das ist so durchgehend zweisprachig, auch international sozusagen über die englischen Bestandteile. Es ist ein Inspirationsbuch mit 25 Inspirationsgeschichten und sehr, sehr kraftvollen Bildern. Wirklich ein tolles Werk. Und das, was jetzt rauskommt, heißt Connect, Succeed, Lead aus der Conference in a Book Series. Und da habe ich eben den Buchbeitrag zum Human-Machine-Rope-Team geschrieben.
Hanna, was wünschst du dir denn gerade in den heutigen sehr herausfordernden Zeiten von führenden Unternehmen, die vor extremen Situationen stehen? Und was wünschst du dir ganz persönlich?
Ich glaube, dass es heute tatsächlich darum geht, diese Ungewissheit, die uns umgibt, nicht als ein Schreckgespenst und eine Gefahr zu sehen, sondern als eine Einladung. Ungewissheit ist in Wahrheit die Einladung unserer Zukunft, dass wir gemeinsam daraus etwas Großartiges machen. Und dieses gemeinsame Anpacken, das ist das, was ich den Unternehmen wünsche und was ich mir auch persönlich wünsche, weil ich glaube, wir haben keinen Grund, Angst zu haben, in dem Moment, wo wir die Köpfe zusammenstecken, uns gemeinsam ehrlich und auf Augenhöhe begegnen und uns fragen, was ist denn die Zukunft, die wir gemeinsam in die Welt bringen wollen, und lasst uns gemeinsam darauf hinarbeiten.
Dann sage ich vielen Dank, lieber Rainer, für diesen inspirierenden Talk. Vom Gipfelsturm bis zur Teamführung hast du uns gezeigt, wie man Höhenangst besiegt. Vielen, vielen Dank, war ein toller Austausch. Danke dir.
Danke dir vielmals, Mario.
Ja, danke an Rainer Pettig, der Extrembergsteiger, Keynote-Speaker und Change-Experte, zu Gast beim PLC, der Podcast. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Hinhören, für mehr wertvolle Impulse für unternehmerische und persönliche Entscheidungen. Einfach diesen Podcast abonnieren, da steckt immer viel Wissen drin, mit nur einem Klick abrufbar. Lasst uns gemeinsam mehr erreichen. Über ein Abo freut sich Mario Schmidt, der Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.